Ich bin Christoph und ich lese jetzt den Predigttext aus Matthäus 6, 5 bis 9. Ihr findet ihn auch auf dem Gottesdienstzettel. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel.
Einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir heute fortsetzen können mit unserer kleinen Reihe vor Ostern in der Fastenzeit. Wir machen hier gerade im Kreuzfeldprojekt eine Aktion, eine Fastenzeitaktion, die heißt Wir Vier. Das ist das Heft dazu. Und Wir Vier teilt sich in zwei Teile auf. Das eine ist, dass wir für drei Menschen in unserem Leben beten in dieser Zeit besonders und ihnen Segen zusprechen. Und der andere Teil besteht daraus, dass wir so eine tägliche, könnte vielleicht sagen Liturgie, einen täglichen Ablauf haben, der immer gleich ist und in dem wir für 15 Minuten am Stück still sind. Und ich glaube, über 50 Leute vom Kreuzfeldprojekt machen mit bei dieser Aktion. Es ist ganz spannend. Ich bin auch gespannt, von euch zu hören, wie es so läuft. Und auch die Gottesdienste bis Ostern werden diese Aktion begleiten, thematisch. Von dem her wird es auch heute besonders um das Thema Ruhe gehen, Stille. Es wird um das Thema gehen, wie funktioniert das, vor Gott still zu sein und warum ist das gut? Warum ist Stille so ein wichtiger Teil von unserer Spiritualität als Christen? Das Ruhegebet selbst, so wird es genannt, ist eine sehr alte Tradition. Also es geht zurück bis aufs 4. Jahrhundert, weiß man schon. In der Wüste saßen die Wüstenväter, so werden sie genannt, Eremiten, Einsiedler, die sehr viel Zeit in der Stille verbracht haben. Und sie nehmen dabei alle Bezug auf diesen Bibeltext, den wir gerade gehört haben, der vom stillen Kämmerchen spricht. Jesus redet hier davon, dass wir ins stille Kämmerchen gehen sollen. Aber auch wenn du jetzt nicht bei Wir Vier mitmachst, das ist überhaupt nicht schlimm. Der Sonntag heute, die kommenden Sonntage, das sind keine Insider-Veranstaltungen. Das ist keine Aktion für die besonders heilige Fraktion. Tut mir leid für alle, die das dachten und deswegen mitmachen. Im Gegenteil, ich selber habe gemerkt, ich bin ganz, ganz schlecht mit Stille. Ich bin ganz schlecht mit Ruhe. Es ist schwierig für mich, zur Ruhe zu kommen. Das war meine Erfahrung in der letzten Woche. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Mal ist es der Lärm in der Stadt oder die vielen Termine, die Begegnung mit Menschen, die mir so durch den Kopf gehen, wenn ich still werde. Oder es kann auch die Tatsache sein, dass ich nicht produktiv bin, wenn ich still bin. Und ich mag es doch, so produktiv zu sein. Der Cartoonist und Autor Tim Kreider hat mal geschrieben in der New York Times einen Artikel darüber. Ihr könnt das mitlesen in einem Heft. Ich habe so ein kurzes Zitat von ihm abgedrückt. Da sagt er was über diesen Grund, warum er nicht zur Ruhe kommt, warum viele von uns nicht zur Ruhe kommen. Er sagt, Geschäftigkeit dient als eine Art existenzielle Versicherung, eine Absicherung gegen innere Leere. Der Gedanke ist, dein Leben kann unmöglich dumm, trivial oder bedeutungslos sein, wenn du so beschäftigt bist, komplett ausgebucht und gefragt zu jeder Stunde am Tag. Wir kommen wahrscheinlich heute alle aus einer sehr beschäftigten Woche. Und So ein Moment der Ruhe, so ein Moment der Stille, wie jetzt auch hier im Gottesdienst vielleicht, ist ja eigentlich auch nicht wirklich still. Der Gottesdienst ist ein gestrafftes Programm von Musik, von Reden, von Beten. Man geht zum Abendmahl. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass echte Ruhe für uns gefährlich ist, gefährlich scheint. Wenn ich still werde, begegne ich dort den Gedanken, die ich eigentlich lieber verdränge. Meinen verborgenen Ängsten, den existenziellen Sorgen, der Frage danach, was bin ich eigentlich wert, wenn mal alles stoppt, wenn ich nichts zu tun habe. Die schlimmsten Tage, die ich immer habe, sind die Tage nach den Tagen, wo ich richtig beschäftigt war. Weil plötzlich weiß ich nicht mehr genau, warum bin ich überhaupt da? Stille verunsichert mich. Auch weil das, was sonst so wichtig ist und was mich so geschäftig hält, in der Stille auf einmal irgendwie an Bedeutung verliert. Wenn ich innehalte, merke ich, dass ich eigentlich den ganzen Tag renne in so einer Art Massenhypnose teilhabe. Dass ich mich so schlafwanderisch durch den Alltag bewege und den Prinzipien einer manchmal sehr erfolgsorientierten Gesellschaft hinterherlaufe. Interessanterweise ist das kein exklusives Problem unserer Zeit. Also wir denken ja vielleicht, naja, wenn wir so busy sind und so beschäftigt sind, dann hat das was damit zu tun, dass wir in einer viel schnelleren Zeit leben. Aber auch schon der Naturwissenschaftler, Autor Blaise Pascal sagt vor vielen hundert Jahren, alles Unheil kommt von einer einzigen Ursache, dass die Menschen nicht in Ruhe in ihrer Kammer sitzen können. Alles Unheil kommt von einer einzigen Ursache, dass die Menschen nicht in Ruhe in ihrer Kammer sitzen können. Oder anders gesagt, weil wir als Menschen so getrieben sind und weil wir uns ständig beweisen müssen, weil wir ständig irgendwas hinterherlaufen, machen wir auch viele dumme Dinge. Dinge, die wir nicht tun würden, wenn wir diese echte, stille Kammer in unserem Leben hätten. Und natürlich bezieht er sich hier direkt auf diesen Bibeltext, den wir gerade gelesen haben. Pascal war Christ. Er gibt uns eine Ahnung davon, dieser Text und Pascal, dass innere und äußere Ruhe in einem engen Zusammenhang stehen. Und das Tolle an diesem Text ist, dass Jesus hier so unglaublich praktisch wird, so unglaublich direkt sagt, und dass das Ganze nicht nur so irgendwelche abgehobenen Gedanken sind. Nein, er zeigt uns hier konkret, wie wir beten sollen. Er redet über einen physischen Ort, er redet über einen Ort, wo man hingehen kann, das Kämmerchen. Damit meinte er wahrscheinlich die Speisekammer. Das war nämlich der einzige Ort ohne Fenster, wo es dunkel war, wo man eine Tür zumachen konnte. Und er redet aber auch über unsere innere Motivation. In den Evangelien wird sehr, sehr, sehr viele Texte handeln in den Evangelien davon, wie Jesus betet. Also ganze Gebete werden lang abgedruckt von ihm. Eins dieser Gebete kommt ja dann kurz nachdem dieser Text hier steht, das Vaterunser. Und das Gebetsleben scheint die Jünger so fasziniert zu haben, dass sie irgendwann mal zu ihm hingehen und sagen, Herr, lehre uns beten. Jesus Gebetsleben war so anders, das kannten sie nicht. Es war intim, es war persönlich, es war lebendig. Sie erleben, wie er weint und schwitzt, als er betet. Und es ist so anders als ihre Gebete. Und deswegen möchte ich eigentlich mit uns zusammen diese gleiche Frage heute stellen. Herr, lehre uns beten. Wie können wir beten? Und besonders, wie können wir in der Stille beten? So eine kleine Entdeckungsreise in die Stille und was dort passieren kann. Und Jesus sagt hier einige wundervolle Dinge über die Stille. Das Ruhegebet, dieser Teil der Wir-Vier-Liturgie, ist nur eine Ausprägung davon, aber trotzdem lohnt es sich, darüber nachzudenken. Und meine drei Gedanken lauten, und sie folgen dem Text, Gebet ist intim, lebendig und persönlich. Gebet ist intim, Gebet ist lebendig, Gebet ist persönlich. Und bevor ich jetzt dazu mehr sage, bete ich noch. Vater im Himmel, danke, dass wir diesen Text haben über Gebet und dass wir dadurch was lernen können über dein Herz für Gebet, warum du diesen Dialog möchtest mit uns. Jesus, danke, dass wir von dir direkt Tipps bekommen hier und hilf uns, das im Alltag anzuwenden und zu leben. Amen. Also Gebet ist intim, ist der erste Gedanke. Wenn wir hier erstmal in diesen Vers 5 schauen, dann sehen wir, Jesus sagt erstmal nicht, was er gut findet am Beten, sondern er sagt, was er schlecht findet. Er kritisiert hier eine Gebetspraxis, die anscheinend damals weit verbreitet war. Leute standen auf offener Straße, an Straßenecken und beteten so, dass sie dabei gesehen wurden. Und Jesus nennt diese öffentlichen Beter Heuchler. Er sagt, die beten nur, um sich zu zeigen. Für ihn ist Gebet eher eine intime Sache zwischen ihm und seinem Vater. Und ich habe mir dann überlegt, was wären heute solche Leute? Also wenn ich jemand hier in Berlin auf offener Straße laut beten höre, dann würde ich wahrscheinlich eher denken, typisch Berlin, überall Bekloppte. Also wir sind das nicht gewohnt, dass Leute öffentlich beten. Aber ich habe mich dann weiter gefragt, was sind denn heute vielleicht so praktische Wege, wie ich zeigen könnte, dass ich eigentlich doch ganz spirituell bin. Also zum Beispiel, indem ich mit meiner Yogamatte auf dem Rücken durch die Stadt radle oder glücklich lächelnd am Kanal jogge oder vielleicht die richtigen Artikel auf Facebook like oder meine fairen Einkäufe von der LPG nach Hause trage. Das sind jetzt erstmal keine religiösen Ausübungen, aber vielleicht ist Religion heute einfach anders verpackt. Oder vielleicht original unverpackt, wie dieser Laden in der Wiener Straße, ohne Verpackung. Es mögen ganz banale Beispiele sein, aber auch ich zeige anderen Leuten, dass ich okay bin, dass ich das Richtige tue, dass ich dazugehöre, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe. Ich bete zwar nicht auf offener Straße, aber ich erfülle auch die Erwartungen der Kultur und ich zeige, was ich habe, ich zeige, wie richtig ich bin, wie gut ich bin. Und jetzt kommt Jesus und sagt zu mir, Fridtjof, geh in dein Kämmerchen. Das interessiert alles nicht. Geh in dieses Kämmerchen, wo du mit Gott und mit deinen Gedanken allein bist, wo dich keiner sieht, wo keiner dir hinterher sagen kann, super, super gemacht. Geh an den Ort, wo du niemandem mehr etwas vormachen kannst. Gebet ist für Jesus sehr viel mehr als so ein öffentliches Auftreten, auch mehr als ein Dialog über meine Sorgen, meine Wünsche. Es ist keine Lobbyarbeit, die ich mit Gott mache. Nein, Gebet in der stillen Kammer bedeutet, ich gehe an den Ort, wo Gott ins Verborgene hineinschaut, wie es hier in Vers 6 heißt. Das ist ein Ort, wo ich Gott direkt gegenübertrete. Wo jetzt vielleicht Gott sagt, mal Bullshit beiseite, wie geht's dir wirklich? Was ist wirklich los? Was treibt dich wirklich an? Und genau weil das so unbequem ist oder so unangenehm ist, will ich ja an diesen Ort nicht gehen. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was in mir vorgeht. Und wenn du in den letzten Tagen das versucht hast, still zu sein, dann weißt du wahrscheinlich, worüber ich spreche. 15 Minuten Stille sind total lang und unangenehm. Das braucht Mut jedes Mal wieder. Man windet sich, man möchte alles andere lieber machen, als 15 Minuten still zu sein, wirklich still zu sein. Aber erst wenn ich das regelmäßig tue und wenn ich das, den Mut aufbringe, entdecke ich dann irgendwo, dass es da auch eine läuternde, eine ermutigende Kraft gibt in dieser Stille. Dass Dinge tatsächlich nicht mehr so wichtig sind. Der Zisterzienser-Mönch Thomas Keating hat über diese stille Kammer einmal ein paar sehr praktische Dinge gesagt. Keating nimmt diesen Text in Matthäus 6, Vers 6 und er sieht hier drei ganz konkrete Schritte, die wir gehen können, um still zu werden. Jetzt wird es sehr praktisch. Er sagt, das Erste, was wir tun müssen, ist, wir müssen uns wirklich wieder daran erinnern, dass wir auch geistliche Wesen sind, dass wir so eine Verbindung zu Gott haben können. Wir müssen bewusst die Entscheidung treffen, dass wir Gott gegenübertreten wollen. Und es hilft, wenn wir das physisch tun. Deswegen redet auch Jesus hier von dem Kämmerchen, dass du an einen bestimmten Ort gehst. Ein Ort, wo man die Tür hinter sich zumacht. Ein Ort, wo es keine To-Do-Listen gibt, wo keine dringenden Anfragen oder Anrufe kommen. Ein Ort der Stille. Und wahrscheinlich haben die wenigsten von uns so einen Ort. Also wir haben wahrscheinlich nicht so viel Platz in unserer WG oder in unserer Wohnung, dass wir einen extra Raum haben der Stille. Aber vielleicht gibt es auch bei dir einen Ort, wo du nicht auf ein Bücherregal schaust oder auf deinen Schreibtisch oder auf deinen Laptop oder aus dem Fenster, wo du nichts im Blick hast, was dich ablenken kann. Vielleicht ein Ort, wo du einfach eine Kerze anzündest oder wo du dich auf einen bestimmten Stuhl setzt. Ein Ort, den du dir markierst als einen Ort der Stille. Ich habe mir irgendwann so ein kleines Gebetsbänkchen gekauft und immer, wenn ich auf diesem Bänkchen sitze, bete ich. Ich mache auf dem Bänkchen nichts anderes. Das ist so ein Ort, der mich daran erinnert, dass es diese Dimension gibt. Und ich brauche diesen physischen Ort. Es klingt banal, aber es ist sehr wichtig, um Jesus in mein Leben zu holen. Und ich glaube, dass er wirklich, dass er so eine praktische Hilfe geben möchte. Er weiß, dass ich diese Kammer brauche. Er weiß, dass ich diesen Ort brauche, wo ich keine Ansprüche mehr erfüllen muss. Und er zeigt, dass diese innere Welt und die äußere Welt zusammengehören, dass wir müssen das symbolisch begreifen auch. Das zweite Praktische, was wir hier sehen können, ist, dass es auch diese innere Ruhe braucht, einen inneren Dialog, den wir ausschalten müssen. Und dabei hilft es uns, wenn wir lernen, wie wir unseren Bewusstseinsstrom, wo konstant Gedanken und Gefühle fließen, unterbrechen können. Wir tun eigentlich ja den ganzen Tag nichts anderes, als uns selber oder andere zu verurteilen, zu evaluieren, wie die eine oder andere Situation gelaufen ist. Wir reagieren auf Menschen, auf Termine. All das, die ganze Zeit läuft irgendwas auf unserem Bewusstseinsstrom ab. Und wenn ich lerne, das zu unterbrechen, wenn ich rauskomme aus diesem Hamsterrad, dann kann ich Gott plötzlich im Jetzt und Hier begegnen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ich in meinem Kopf bleibe, in diesen Gedanken bleibe, dann bin ich entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber nicht im Hier und Jetzt. Ich kann Gott nicht in der Vergangenheit begegnen. Ich kann Gott nicht in den Gedanken meiner Vergangenheit begegnen. Ich kann Gott auch nicht mit meinen Plänen für die Zukunft begegnen. Alles, was du über andere denkst, über andere gedacht hast, was du tun musst, was du für die Zukunft planst, das hat alles nichts mit der Beziehung zu Gott zu tun. Und das klingt vielleicht provokant, aber Gott ist nicht zuerst daran interessiert, was du denkst und fühlst oder was jetzt gerade mit dir los ist. Gott ist daran interessiert, mit dir jetzt eine Beziehung zu haben. Ich muss ihn mit nichts beeindrucken, sondern ich kann ihm jetzt begegnen, unmittelbar. Und da macht es auch Sinn, so einen Ort zu haben und so eine Praxis zu haben. Und das Ruhegebet kann uns helfen, dass wir im Moment sind. Ich lerne, meine Gedanken loszulassen. Ich lerne, dass meine Gedanken und Gefühle mich nicht definieren. Ich lerne, dass ich geliebt bin, ohne etwas dafür tun zu müssen. Und ich habe das zwar schon auch ein paar Mal in den letzten Wochen gesagt, aber ich wiederhole das nochmal gerne. Stellt euch euren Bewusstseinsstrom und die Gedanken und Gefühle mal wie so ein Fluss vor, mit so ein paar kleinen Bötchen, die darauf so lang schwimmen. Also zum Beispiel im Sommer am Kanal und in der Spree, wenn also diese Touristenboote so lang schwimmen und ihr sitzt an der Cottbuser Brücke. Und ihr habt die freie Wahl, auf jedes dieser Boote aufzusteigen und dann mitzufahren. Ein Boot kommt vorbei und ihr könnt aufsteigen und mitfahren. Du hast aber auch die Wahl, das Boot vorbeiziehen zu lassen. Du musst nicht mitfahren mit diesem Boot. Du kannst am Ufer sitzen bleiben. Und wenn du auf jedes Boot steigst und mit jedem Boot mitfährst, dann wird es ziemlich stressig für dich. Und vielleicht auch teuer. Und das Gleiche gilt für diese Zeit mit Gott. Unsere Gedanken, unsere Gefühle sind so wie diese Bötchen und wir haben die Gelegenheit und die Möglichkeit, sie entweder vorbeiziehen zu lassen oder wir können mit aufsteigen, aber das trägt uns weg von Gott. Nicht alles das, was ich denke, bringt mich hin zu Gott. Vieles bringt mich weg davon. Viele meiner Gedanken, meiner Gefühle sind so von meiner Kultur, von meinem Performance-Druck beeinflusst, dass ich Gott gar nicht mehr als Gott begegne, sondern nur noch so, wie ich ihn brauche in meinen Gedanken. Thomas Keating sagt, dass wir am Ende, wenn wir das lernen, in der Stille an einen Ort gelangen, jenseits meiner Gedanken. Ein Ort, wo ich mit Gott zutiefst verbunden bin, jenseits meiner Gedanken und Gefühle, die mich so im Alltag die ganze Zeit umschwören. Und ich glaube, das ist dieser Ort, von dem Jesus hier spricht, wenn er von der stillen Kammer spricht. Wir haben in den letzten Wochen viel über den Hebräerbrief gehört. Ich möchte euch nochmal an einen Satz erinnern aus dem Hebräerbrief. Wir lesen dort, dass wir jetzt durch Jesus Christus einen freien Zugang zu Gott, unserem Vater im Himmel haben. Das ist das, was passiert, wenn wir in die Stille gehen. Ich habe noch zwei kurze Gedanken. Ich habe gesagt, dass Gebet intim ist. Es ist zwischen dir und Gott. Es ist etwas, wo wir lernen, an einen bestimmten Ort zu gehen, wo wir unsere Gedanken loslassen lernen und wo wir Gott jenseits von dem, was wir denken und fühlen, begegnen. Und das Zweite, was wir lernen, ist, dass Gebet lebendig ist. Denn damit wir uns nicht falsch verstehen, Gebet, auch so eine Praxis von 15 Minuten Stille, das sind keine magischen Praktiken, mit deren Hilfe ich an einen bestimmten Ort gelangen kann. Richard Rohr, der auch sehr viel über Stille schreibt, sagt in seinem Buch, und er benutzt den Begriff Forschungsreise, um das Ruhegebet zu beschreiben, ihr könnt das mitlesen, unsere Forschungsreise dient nicht dem Zweck, irgendwo hinzugelangen. Wir westlichen Menschen sind zielorientiert, wir sind Konsumenten, wir können uns gar nicht vorstellen, irgendetwas zu tun, was uns nichts bringt. Aber es ist notwendig, dass wir mit vollem Bewusstsein verstehen, dass es bei diesem Unternehmen nicht darum geht, irgendwo hinzugelangen. Mein Ausgangspunkt ist der: Wir sind schon da. Wir können Gottes Gegenwart nicht herstellen. Vielmehr sind wir schon vollkommen in Gottes Gegenwart. Was fehlt, ist das Bewusstsein. Wenn Gebet, wenn Stille nur eine Technik ist, nur eine Meditationstechnik, wo man bestimmte Atemübungen macht, bestimmte Wörter immer wieder sagt, und wenn es nicht die Beziehungspflege ist zwischen mir und Gott, dann verpassen wir Gott. Dann ist Gott nicht lebendig. Wir verpassen die Größe, wir verpassen das Potenzial von Gottes Gegenwart. Es geht eben nicht darum, durch eine bestimmte Übung irgendwo hinzugelangen. Es ist keine Sportübung. Sondern es geht darum, dass wir unser Bewusstsein darauf einstellen, dass Gott schon da ist. Dass er jetzt hier ist, dass wir ihn wahrnehmen können, dass wir diesen direkten Draht zu ihm haben. Dass wir aus diesem alltäglichen Status der Massenhypnose aufwachen. Und genau das kritisiert Jesus hier übrigens, wenn dann Vers 7 sagt, dass die Heiden, und wir wissen nicht genau, über wen er redet, aber es waren eben nicht die Juden, viele Worte machen, aber sie machen halt nur viele Worte und sie bauen keine Beziehung zu Gott. Die vielen Worte beschreiben, dass sie die Beziehung zu Gott als was Technisches verstehen, als etwas, was automatisiert ist. Das ist nichts Lebendiges. Sie machen viele Worte, um irgendwas zu bekommen. Sie drücken alle Knöpfe, die man irgendwie auf der Gottmaschine drücken kann, damit dann am Ende das rauskommt, was vielleicht trifft. Und Jesus sagt dann, ihr braucht überhaupt keine Worte machen. Euer Vater im Himmel weiß schon, was ihr braucht. Weder das Ruhegebet, noch das Vaterunser, noch sonstige Gebete, die du sprichst und formulierst, sind magische Rituale, die dich näher zu Gott bringen. Das funktioniert nicht. Das ist nicht Gebet. Gottes Gegenwart ist nicht von dir abhängig. Du kannst Gott nicht in dein Leben bringen, sondern Gott ist da. Und das ist das Einzige, was du verstehen kannst, dass er da ist. Und dann ist da noch ein letztes. Und damit bin ich am Ende. Gebet ist persönlich. Wenn Jesus hier im Neuen Testament zu seinem Vater im Himmel betet, dann sagt er immer das kleine Wörtchen Aber. Auch hier am Anfang des Vaterunsers, deswegen habe ich diesen ersten Satz vom Vaterunser noch abgedruckt, Aber. Das ist das aramäische Wort, aramäisch war seine Muttersprache, der ist eine Bezeichnung für Vater, eine niedlich, Verniedlichungsform, Papa. Und das ist durchgängig im Neuen Testament so. Immer wenn Jesus mit seinem Vater spricht, sagt er Papa. Bis auf einmal. Da sagt er nicht Papa, sondern mein Gott. Das ist am Kreuz. Da sagt er Eli, das heißt mein Gott. Er betet dann, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und für uns Christen ist ja dieses Konzept von Gott, dem Vater und von Jesus, seinem Sohn, ein geläufiges Konzept. Aber damals war das für niemanden bekannt. Für einen Juden war Gott nicht der Vater. Wenn wir in die Bibel der Juden schauen, also ins Alte Testament, dann wird da ganze 17 Mal das Wort Vater benutzt für Gott. Auch erst sehr spät. Gar nicht im Pentateuch, also in den ersten 5 Büchern Mose, das die wichtigsten Bücher der Juden sind. Und dann später in den Propheten wird es ab und zu erwähnt. Was sagt uns das? Sie kannten dieses Konzept von Gott als Vater nicht. Und schon gar nicht als direkte Ansprache. Sie haben nie gesagt, Papa, und dann zu Gott gebetet. Wenn Jesus also hier den Jüngern beibringt, zu Gott Papa zu sagen, dann ist das revolutionär für alle gläubigen Juden. Es müsste aber eigentlich gar nicht revolutionär für sie sein, denn wenn wir noch ein bisschen wieder zurückgehen im Alten Testament und sehen, wie Gott sich Mose persönlich vorstellt als Yahweh, dann ist das auch nichts anderes als ein persönlicher Gott. Man hat erst sehr spät rausgefunden, was Yahweh eigentlich wirklich heißt. Yahweh wird von Luther mit Ich bin, der ich bin übersetzt. Aber eigentlich heißt es, ich bin für dich da. Oder ich werde für dich da sein. Das ist ein transitives, ich glaube, so nennt man das, Verb. Es braucht eine Bezugsperson. Und Gott stellt sich also ein persönlicher Gott vor. Ich werde für dich da sein. Ich bin für dich da. Das ist von Anfang an seine Idee. Und wahrscheinlich war das irgendwann unangenehm für die Leute. Sie dachten so, also das ist mir jetzt zu intim. So nah ist Gott, er will für mich da sein, ich kann so persönlich. Nee, lass uns mal aufhören, Yahweh zu sagen. Und dann haben sie irgendwann überlegt, das ist zu heilig, das Wort. Wir sprechen dieses Wort gar nicht mehr aus. Und dann haben sie Gott andere Namen gegeben. Adonai, Elohim und so weiter. Gott möchte von Anfang an sagen, dass er eine Beziehung will, dass er für uns da ist. Und wenn Jesus hier zu Abba betet, dann tut er das, um uns diesen Aspekt von Gott deutlich zu machen. So sollt ihr beten, sagt er. Deswegen begegnen wir auch in der stillen Kammer nicht irgendeinem luftigen Geistwesen, einem höheren Prinzip, einem unemotionalen, unbekannten Gott, sondern wir begegnen Abba, dem liebenden Vater. Der gleiche Gott, der schon zu Mose gesagt hat, ich bin für dich da. Ein Papa, der mich liebt. Und es ist doch interessant, der einzige Moment, wo Jesus das eben nicht sagt, Papa, ist dieser Moment, wo diese Liebesbeziehung der Dreieinigkeit, darüber habe ich vor 2 Wochen viel gesagt, die Trinität, die durch Liebe geprägt ist, wo er das durchbricht. Wo Jesus für einen kurzen Moment Gott nicht mehr als seinen Vater erlebt, wo diese Beziehung unterbrochen ist und hier wird aus Papa ein distanzierter Gott. Nicht so distanziert, dass er nicht sagt, mein Gott, aber es ist nicht mehr Papa. Und gleichzeitig ist das der Ort, der uns diese Beziehung erst möglich macht. Da wird Gott am Kreuz, wird er zu mehr als so eine Beschwörungsformel, zu mehr als einem Mantra. Und ich möchte euch einladen, jetzt in den nächsten Wochen in der Vorbereitung auf Ostern diese Zeiten der Stille zu suchen. Ob ihr jetzt bei Wir 4 mitmacht oder nicht, völlig egal. Aber sucht euch Momente am Tag, wo ich einfach mal bewusst hinsetze an einen Ort, der dafür vielleicht erst geschaffen werden muss und wo ihr sagt, hier bin ich zusammen mit Abba, mit meinem Papa. Jesus lädt uns ein, ihm zu begegnen in dieser stillen Kammer. Und er verspricht, dass uns Gott dort im Verborgenen besonders segnen wird. Das wünsche ich uns. Amen. Wir sind jetzt einen Augenblick still und dann feiern wir das Abendmahl.